Feierabend, wie das duftet. Kennst du ihn noch?
Ja. Ja, du siehst, ich bin richtiger Feierabendmodus hier, Digga. Ich trinke gerade meine heiße Hot Chocolate, Low Calorie,
Nice.
mit bisschen so Reishi und sowas drin, so gesund noch, damit ich hier runterkomme.
Sehr gut.
Und
Leute, also zur Info, boah, es ist 20:20 Uhr fast hier bei uns. Also wir machen echt heute noch eine Late-Night-Schicht für euch. Aber hey.
Game changes in rare form, baby.
In
Game
rare Form,
changes in rare
Alter.
form, man.
Ey, weißt du, bei mir ist immer so, ich muss erstmal Kinder ins Bett bringen und Jakob macht Treatment bis zum, was weiß ich, Alter. Bis vor 6, Alter, ist er nicht erreichbar.
Boah, ich sag das aber auch, das ist jetzt dadurch, dass ich hier bin, ich versuche das Maximale rauszuholen aus der Zeit, die ich natürlich in der Facility habe. Weil ich am Wochenende halt, am Wochenende mache ich nichts
Ist
mehr,
auch
wenn ich mit
richtig
dem
so,
Baby bin.
Alter. Weißt du, du hast ohne Frau, ohne Kind da, Alter, maximal, Alter. Die
Jetzt ist
Opportunity,
aber
Alter.
dieses Wochenende bin ich hier in Houston, weil Philipp fliegt rein, wir machen ein bisschen Content-Geschichten, die wir schon voraus geplant hatten.
Nice.
Und ich merke gerade erst, wie nervig das ist, wenn du nicht dein Kind sehen kannst. So, weil ich bin jetzt die ganzen letzten Wochenenden, okay, ich war für 4 Tage hier und dann direkt in den Flieger nach Hause, direkt das Baby in die Hand gedrückt bekommen und dann für 3, 4 Tage gechillt. Jetzt ist so, okay, jetzt ist das erste Mal, dass ich wirklich für 2 Wochen nicht zurückkomme. Und ich
Ja.
sage mir jetzt schon, ich so, Digga, auf keinen Fall. Mir egal, was ich als nächstes mache nach Football, aber nichts, wo ich nicht mit meinem Kind chillen kann. Yo,
Ich
sorry,
sag's dir, und das
egal.
Kranke ist, in dem Alter, boah, 2 Wochen ist echt, ist viel, Mann. Ich
Es
sag's dir, du
will.
kommst in zwei
Es
Wochen, Alter, du
will.
siehst ihn wieder, der ist gefühlt, Alter, 5 Zentimeter gewachsen, so nach
Bro,
dem
der hat
Motto.
jetzt schon neue Sachen gelernt. Der hat gelernt,
Aha.
wie er so selber Sachen sagen kann und wie er seinen Kopf bewegt und sowas. Ich sag so, ey, geht nicht, Mann, geht nicht. Das heißt, ey, der ganze Content, der rauskommt die nächsten Wochen, genießt es. Genießt es, weil
Genau.
ich mach das nicht
Der kam
nochmal,
mit Kosten auf jeden Fall. Der kam.
Alter.
Aber okay, cool. Also okay, ihr macht ein bisschen Content-Geschichten in Houston
Ja,
direkt.
genau.
Hoffe, dass das Wetter mitspielt. Da habt ihr es da unten auch so abbekommen? Mit den
Nee,
Schulen?
ich habe, ja doch, es war ein bisschen regnerisch oder so ein bisschen stürmisch jetzt die
Digga,
letzten
das
Tage.
ist, Digga, Texas.
Ja.
Im Mai ist es Tornado-Season, Alter, hier in
Tornado
Houston.
Season.
Es ist irre, Mann. Also
Bro,
jedes.
was ist es aber mit den USA, dass es überall in diesem Land Ungewitter gibt, die so dein Haus zerstören können?
Irre,
In
irre,
Deutschland gibt es
Mann.
das nicht. Hier in Florida hast du die Hurricanes. Hier hast du die Tornados. In Nashville hast du Tornados. In Kansas im mittleren Westen hast du die Tornados.
Ja.
Dann in Kalifornien hast du Waldbrände. Oben in Buffalo hast du so Winterblizzards, die ein Haus einfrieren.
Alter.
Ist irgendwas, es läuft in diesem Land ganz falsch, Mark. Ich sag's dir.
Oha, ich weiß, wie es ist. Aber ja, hey, musst du mit leben, Alter. Texas ist, aber es ist jedes Jahr dasselbe, im Mai. Aber es ist nur der Monat Mai. Aber dann auf einmal Mai vorbei, bumm, und auf einmal ist 100 Grad jeden Tag, so 100 Grad Fahrenheit. So. Wie ist das Wetter da in
Bro,
Houston? Habt ihr schon die Hitze?
es ist noch nicht heiß per se, es ist schon warm, aber die Humidity ist jetzt schon krass, Mann. Wir haben
Es
jetzt
kann.
schon
Digga, Houston ist ein
eine
anderes
Speech
Land, Alter.
bekommen. Unser Nutritionist hat schon eine Speech gemacht darüber, wie du deinen Körper anders runterkühlen musst hier in Houston, weil die Temperatur, also weil die Humidity so hoch ist. Das tut dein normales Temperatur, deine Körperregulierung oder sowas ausschalten, weil dein Schweiß nicht verdampft, evaporated, dein Schweiß bleibt sozusagen, weil die Luft schon so feucht ist, kann dein Schweiß nicht weg von dem Körper und es tut dann ausschalten, wie dein Körper sich runterkühlt. So. Das heißt, du musst irgendwie andere Sachen probieren. Du musst aus der Sonne raus, du musst dich
Das
neben
ist
einen
irre.
Fan stellen und
Ey,
sowas.
und du weißt, das ist ja, das ist real. So, ich hatte ein paar Teammates in Dallas, die hatten so Überhitzung. Was gibt es ein
Ja,
Wort dafür? So.
Überhitzung, ja.
Genau, und das war so krass. Das war einer von meinen Linebacker-Kollegen. Und es war ein Spielzug und er ist in seinem Linebacker-Stance und war so überhitzt, hatte nicht getrunken, dehydrated, was auch immer, und war einfach in seinem Linebacker-Stance. Das Play war vorbei und er war einfach so frozen und stand da und hat sich nicht mehr bewegt. Und alle so, ey, ist es vorbei, ist alles cool. Und er war einfach so starrer Blick, weg, raus. Alter, den Typen haben sie genommen, den haben sie rausgetragen, auf Eis gelegt. Also war komplett einfach, Digga, weg. Es war irre, Mann. Das war, ey, also es ist echt gefährlich, Alter, musst du ernst nehmen. Vor allem da unten in Houston, Alter, wo es nochmal auf einem krasseren Level ist.
Also
Schwierig.
ich habe jetzt in der Vergangenheit ja immer in Florida trainiert, wo es auch also humid ist und sowas, aber ich glaube tatsächlich dadurch, dass Florida wirklich im Meer liegt, also Florida ist wirklich im Meer, das ist wirklich draußen im Ozean eigentlich, auf so einem kleinen Zipfel. Ja. Und hier in Houston bist du halt eigentlich eingekesselt vom Land. Du bist am innersten Eck vom Golf von Amerika. Du bist am innersten Eck vom Golf von Amerika. Und da steht die Luft halt. Weißt du, da ist kein Wind und sowas. Und ich glaube, hier ist es noch mal heißer und noch mal fast mehr Luftfeuchtigkeit als in Florida dann. Crazy. Das heißt, so wie es aussieht, ich denke, ich werde hier bleiben über den Sommer, über die Break und diese Vortrainingslagerphase hier machen. Einfach um auch acclimated zu werden an wie das hier läuft. Okay. Also mal schauen.
Okay, hast du dich schon ein bisschen umgeguckt? Also dann musst du natürlich aus dem Hotel raus, Mann, oder?
Ich glaube die zahlen nicht. Ich glaube, die zahlen nicht das Hotel über die ganze Break. Ich bleibe auch mal hier im Zimmer, mal sehen, was passiert.
Ja. Nice. Alright, Mann.
Gehen wir rein.
Let's go.
Weißt du, welche Folge es ist?
Yes, sir.
Alright.
Folge 57, Leute, was geht ab? Willkommen zurück bei Game Changers. Wie immer, wir haben eine geile Folge für euch am Start. Heute mal wieder ein bisschen mehr Football Talk. Wir wollen ein bisschen über ein paar aktuelle Themen in der NFL reden. Ein bisschen Jakob OTAs, was geht ab? Wie geht's hier und alles? Da steigen wir ein bisschen ein. Und dann ja zum Schluss, wir haben ein paar coole Community-Fragen, wo wir drauf eingehen werden. Aber ja, first things first. Mr. Jakob Johnson, Bruder, was geht ab, Mann?
Bro, mir geht's gut. Bro, es ist so verrückt, Mann. Auf der einen Seite geht's mir besser denn je. Also die...
In welchem Sinne? Körperlich, physisch,
Ich sag körperlich, so, aber in den ganzen Problembereichen, mit denen ich im Frühjahr rumgekämpft habe, geht's mir 1A. So, aber was du so langsam merkst, ist so diese... die Trainingseinheiten, dadurch, dass wir 4 Tage am Stück machen. Und heute ist so, wir nehmen gerade auf, Mittwochabend. Wenn ihr die Folge morgen hört, ist Donnerstag, das ist unser letzter Arbeitstag die Woche. Dieser Donnerstag.
Digga, du bist halt auch kein Spring Chicken mehr, Alter. In NFL-Terms, Alter, bist du Big Onk, Alter. Du bist Old Head da draußen.
Bro, dieser Onkel-Status ist so anders, Mann, weil du merkst es halt einfach, ja. Also ich bin auch noch jemand, ich muss dann mich immer zurückhalten, weil ich will natürlich immer mehr machen, extra Arbeit und sowas. Aber ich musste jetzt akzeptieren, dass diese extra Zeit, die ich reinstecke, nicht mehr nur Gewichte heben. Sein kann, sondern es muss jetzt Recovery sein. Es muss, hey, Red Light Therapy Bed, Cryotherapy, Massage, dies, das, diese ganzen verschiedenen Sachen, die da in der Facility auch zur Verfügung haben. Mhm. Aber ich muss die halt auch wirklich machen. Ansonsten schaffe ich es am Donnerstagabend nicht mehr auf dem Bett.
Oh, shit, Digga. Okay, krass, aber nehmen uns mal mit in so einen Tag rein. Weil, also die Leute wissen, Alter, ich texte Jakob 4 Uhr nachmittags, sagt er, ich bin noch in der Facility. Aber wann seid ihr denn offiziell fertig am Tag?
Okay, wir sind offiziell fertig mittags um 12. Wir sind offiziell fertig mittags um 12, aber in meiner Verteidigung, okay. Ich fange morgens, also ich stehe auf gerade so um 5 Uhr, 5.30 Uhr oder sowas, dass ich um 6 Uhr da bin. Mhm. Ich gehe morgens in die Indoor, ich tue Bälle fangen.
Ach, krass, ja, yeah, nice.
Ja, ich tue Bälle fangen, dann muss ich tatsächlich ein paar Sachen, wo ich so Treatment dafür machen muss, das heißt 6.30 Uhr bin ich im Treatment. Dann kurz in die Tubs, 3 Minuten in die Cold Tub, kurz in die Hot Tub, anziehen, frühstücken und dann ab 8 Uhr geht's los mit dem richtigen Programm. 4 Stunden kriegst du in Phase 2. Mhm. Das heißt, wir haben irgendwie 2 Stunden Meetings und dann irgendwie 2 Stunden auf dem Feld. Eine Stunde machen wir ein paar Football Drills und eine Stunde sind wir im Weight Room. Und danach mache ich eine Stunde Reha an den ganzen verschiedenen Problemzonen und dann gebe ich mir noch eine Stunde, um an irgendwelchen Sachen zu feilen, zu arbeiten, an denen ich arbeiten will. Das ist jetzt mittlerweile hauptsächlich eigentlich Flexibility, Soft-Tissue-Geschichten. Die geben richtig Geld aus, die Texans, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, die haben 4 Massagetherapeutinnen da jeden Tag. Das heißt,
jeden Tag?
Jeden Tag, Bro. Bis jetzt, ach, jeden Tag. Das ja, heißt.
Das ist next level, das ist nice.
Eine kostenlose Massage.
Yeah,
ja, da sagt man nicht nein. Das heißt auch ein bisschen Soft Tissue. Danach, die haben einen sehr gut ausgestatteten Recovery-Bereich mit Rotlichtbetten und wie heißen die Dinger? Diese Blood Flow Restriction, BFR.
Ja, das
ist so ein Gerät,
ja.
Das tut die Blutzufuhr zu deinen Beinen oder Armen abdrücken. Mhm. Und wenn du das eine Weile lang machst, das läuft in so einem Zyklus durch, das tut das Blut ein bisschen anstauen lassen und dann das ganze Blut auf einmal abfließen lassen. Das soll auch mit der Recovery helfen. Solche Geräte haben die da drin. Das heißt, da hänge ich noch eine Stunde ab und dann dann gibt es ab 4 Uhr gibt es Abendessen in der Facility. Das heißt, dann ist meistens so 3, das heißt, dann schaue ich noch Film und mache mein Study für den nächsten Tag und esse Abendessen und dann fahre ich nach Hause. Krass, das heißt, deswegen bin ich immer erst wieder so um 5 oder sowas dann hier zurück im Hotel.
Digga, das ist ein Pro-Day, also so für, ja. Das ist ein Wett-Status da.
Wett.
Krass, Alter. Ja, das ist extrem. Bist du noch? Wie viele sind außer dir noch in der Facility so um die Uhrzeit?
Deine Boys sind da. Deine
ja,
Boys
sind
da. Du weißt noch, wenn da siehst
Jimmy,
es da.
Jimmy Ward.
Jimmy Ward ist da. Jimmy Ward ist am Start.
Laken Tomlinson ist auch einer meiner Boys. O-Lineman.
Okay, ja, O-Lineman ist
guter
auch
guter Junge,
da.
Alter. Jamaican.
Das heißt, die sind natürlich da. Die Rookies sind teilweise auch noch da, weil die haben ein Pflichtprogramm. Das heißt, die müssen da klar. sein. Die haben dieses Rookie Afternoon Stuff.
Ja.
Aber es sind echt einige Mustach da. Und es macht ja auch Sinn. Weißt du, ich meine, wenn du wie ich als Veteran wirklich nur hier bist, um zu arbeiten,
ja,
von
klar.
Montag bis Donnerstag, dann, was soll ich hier im Hotel rum?
Genau.
Ihr seht die Vorhänge, wir sind hier im Intercontinental, ja, ich kann den ganzen Tag diese Wand anschauen,
ja.
Oder ich gehe da in die Facility, Digga, wo die machen es einem schon leicht, den ganzen Tag da zu verbringen. Und das ist sehr cool, das ist für mich immer ein Anzeichen, dass da bei der Mannschaft jemand dahinter steckt, der versteht, wie du so ein Franchise zum Gewinnen bringst.
Das ist auf jeden Fall schon next level. Okay, jetzt so ein Vergleich, also schon ja, mit deinen vorherigen
schon,
Teams.
Ist schon, bisschen, schon weit oben da dabei.
Krass, Mann. Sag mal ganz kurz, im Meeting Room, 2 Stunden am Tag, wie
aha.
geht's dir da? Kommst du langsam rein? Weil jetzt du sagst es vorhin, ihr seid jetzt 5 Wochen drin, das ist die 5. Woche. Also ist schon wahrscheinlich viel vom Playbook installiert. Und
ja, also wir sind immer noch, also es kommt immer noch weiter dazu. Mittlerweile mit Jahr 7 gibt es nicht mehr viel Neues. Also es gibt jetzt kein Run-Konzept, kein Pass-Konzept, was ich jetzt noch nie, was ich noch nie gesehen habe, aber es ist eine neue Terminologie. Das heißt, ich muss einfach von den Wörtern einige lernen. Aber ja, ansonsten ist es ich sage ehrlich, es bockt sich, weil es ist, es ist ein gleichzeitig für mich auch eine Option, ein Coach, der mir viel bedeutet, in einer neuen Position zu sehen und
absolut.
Sehen, wie er die ganzen Gedanken, von denen er in Meetings, weil du kennst die Positionscoaches, jeder Positionscoach hat immer so Sachen, die eigentlich, hey, wenn ich mal ein Drücker bin, dann mache ich das so. Das Ganze jetzt mal live in Aktion zu sehen, das bockt sich auf jeden Fall.
Wie viel hat er denn viel übernommen von den Patriot Days oder hat er einfach echt so seinen eigenen Flavor damit reingebracht?
Es ist viel, was du kennst, aber auf eine neue Art und Weise. Also
okay.
Es ist wie wenn du, keine Ahnung, ein modernes italienisches Restaurant kriegst. Ja, technisch gesehen haben die da auch Spaghetti mit Bolognese-Soße, aber die Spaghetti ist handgemacht, irgendwie aus Gerstenkorn, weiß ich mal, die Bolognese ist irgendwie Wagyu aus Japan und so. Es ist einfach nochmal ein bisschen anders zusammen. Gestellt.
Ja, 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 ja.
Kommt nochmal drauf an, wer das Ganze kocht, nicht nur, wer das Rezept ist.
Okay, nice, nice, nice. Ja. Okay, wie schauen denn die Trainingseinheiten aus? Also macht ihr einfach nur Offense zusammen alle oder ist es schon wirklich Offense gegen Defense, wirkliche Drills oder wie schaut das aus?
Nee, also gerade ist noch komplett separat.
Okay.
Du hast komplett separat, du hast ein bisschen Indie, du hast ein bisschen Group, Routes on Air, solche Geschichten.
Ja,
du tust ein paar Spielzüge on Air durchlaufen. Du hast ein bisschen Special Teams jeden Tag.
Okay.
Aber ja, noch ist nichts competitive. Das kommt dann nächste Woche. Nächste Woche gehen OTAs, die wirklichen echten OTAs wirklich los.
Geht's los.
Und dann, dann ist, glaube ich sogar, ich glaube, du darfst sogar One-on-Ones machen, will ich sagen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich weiß es nicht. Bin ich auch nicht
sag sicher. Mal, in so einen Scheiß erinnert man sich immer nie. So wie genau, wann du was gemacht hast.
War es immer so, weil du warst, du trainierst eben für 5, 6 Wochen und dann auf einmal geht es gegeneinander. Es war immer viel zu competitive, Alter.
Ja, ja, natürlich.
Und immer, weißt du, du bist ja ohne Pad am Trainieren und Alter, jedes Mal hat sich jemand verletzt, weil Leute tackeln sich und so. Ich war ganz ehrlich, ich war auch ab und zu mal einer der...
Tempo-Violator.
Tempo-Violator,
das ist das Wort. NFL ist ein Tempo-Violator, immer die Person, die zu hart trainiert.
Shit. Ich habe einmal, das war so eine Overroute und ich wollte den Ball, jetzt, ich bin für Interception gegangen und ich habe den Receiver Blindside so rausgenommen, ohne Pads, alles in OTAs. So, oh shit, Trippin'. Alter. Coach schaut mich nur an, ich sehe echt... I'm sorry,
get the ball, Coach.
Aber ja, Mann, nee, es wird auf jeden Fall zur Sache gehen. Aber krass, Mann. Aber so, du sagst es physisch, ist gut. Gewichtmäßig?
Gewicht 260. 260 hey, flat.
Yeah. Und auf dem Roster stehen wir als Tight End mittlerweile, oder?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, sag ich ehrlich.
Müssen wir mal gucken, ey.
Ich glaube, also ich weiß es nicht. Ich frage mich auch seit Jahren, wie Mannschaften das am Ende des Tages entscheiden. Weil ich habe so das Gefühl, also manche, die wollen einfach nicht Fullback hinschreiben oder sowas. Und dann andere. okay, alright. Bin ich als Highlight, von mir aus.
Lass ich mal kurz gucken.
Also während Marc da gerade mal googelt, was meine offizielle Positionsdeclaration ist, kann ich auf jeden Fall sagen, es macht schon Spaß, wieder im Football drin zu sein. Gleichzeitig habe ich auch ein bisschen vor, dieses Wochenende die Jungs in den europäischen Football ein bisschen anzustiften, weil die European League of Football hat wieder losgelegt. Mein Franchise, Charles Stuttgart Search, direkt natürlich erstes Spiel gewonnen. Rap, rap, rap.
Sieht man das? Das kann man nicht sehen, ne? Nee, ist
ein bisschen zu grau.
Nee, aber es ist tatsächlich als Fullback.
Hell yeah, let's go, baby. Yeah. For the brand, man. For the brand.
For the brand. Make Fullbacks great again.
Ey, aber wo wir Fullbacks sind, wollen wir direkt reinsteigen, Digga. Deine Jungs, höchst bezahlter Fullback auch im Game übrigens.
Ist er, ne?
Okay.
Ja, lass mal kurz, ey. Über Money reden. Die Niners haben richtig die Taschen aufgemacht die letzten paar Wochen. Haben mein Boy Fred Warner der 3-Jahres-Extension über 60 Millionen gegeben. Kittle 4 Jahre 75, irgend sowas. Und natürlich, the big news war Brock Purdy 5 Jahre für 265 Millionen. 63 Millionen pro Jahr. Lass mal Freddy.
Money.
Ich habe Freddy fand ich sehr, sehr geil. Aber ist auch ein smarter Move. Und da können wir auch ein bisschen im Detail drüber reden. Freddy haben sie 2 Jahre früher extended, bevor sein Vertrag abgelaufen ist. Aber er hätte eigentlich einen riesen Cap-Hit gehabt jetzt die nächsten 2 Jahre, irgendwie über 30 Millionen oder was. Mhm. Und natürlich, da macht es einfach Sinn von einem Business-Standpunkt, deinen Vocal Leader, den du so oder so im Team haben willst, frühzeitig zu extenden, um einfach dieses Cap-Hit in die Zukunft zu schieben. Aber Riesending. Ich habe ihn auch direkt angerufen, als die News gekommen sind. Und Fred ist so einer, weißt du, dem geht es auch nicht wirklich ums Geld, weißt du? Er ist so einer, der chased Legacy und being the greatest. So, das ist, was ihn motiviert. Aber war einfach echt gut, mal wieder einfach so einen kleinen Catch-up-Call zu haben. Und einfach für ihn ist halt das Riesending für ihn ist so auch die Generational Wealth. Weil der weiß, ey, mein Kind, also er hat jetzt bis jetzt einen Sohn oder meine Kindeskinder, wir sind taken care of, Alter.
Wir sind good. We're good.
We're chasing greatness now. Ja, es war so nice. Also herzensreichend, Mann. Richtig, richtig guter Call. Und das ist all love. Also da bin ich richtig happy, Mann. Aber pschisch, wenn ich zurückdenke, Mann, ich bin ja im Team gewesen, als Fred gedraftet wurde, Kittle gedraftet, die ganzen Jungs waren ja, das waren ja Pups. Also die waren ja, das waren ja frisch aus dem College. Yeah. Und jetzt zu sehen, vor allem Fred, weil natürlich Fred habe ich natürlich am eigenen, also nah, hautnah erlebt. Er war bei uns im Room gesessen. Er war am Anfang einer, der so ein stiller Ey, und Alter, wo er jetzt ist, considered the best linebacker, einer der greatest of all time, Alter, das zu sehen und da so first row witness zu sein, Alter, ist schon crazy, Mann. Echt crazy. Aber ja, sheesh. Heavy, Alter. Was hältst du davon, Alter?
Ja, ich finde es auf jeden Fall stark zu sehen, dass ein Franchise sich so entscheiden kann auch. Also du siehst, amerikanische Mädels, das ist so ein Trend auf Social Media, die sagen dann so, wenn du in einer Relationship bist, so, if he wanted to, he would. Ja, so, wenn er wollen würde, dann würde er es machen, so. Ja, weißt du, zu allem, so, wenn zu die Mädels auf ein Date nehmen, zu heiraten und sowas, ja, wenn er wollen würde, dann würde er es machen. Und ich bin ein bisschen, das ist auch bei diesen Franchises so hier in der NFL, weil du siehst jetzt, die 49ers haben, glaube ich, wie viel waren es, Jungs? Acht Spieler, die zu den Top 10 bestbezahlten Spielern auf ihrer Position
gehen. Ja, aber lass da mal reingehen. McCaffrey ist der höchstbezahlte Running Back. Trent Williams, ich glaube, höchstbezahlter Left Tackle.
Left Tackle, ja.
Kyle Juszczyk, höchstbezahlter Fullback.
Ja.
Brandon Ayuk macht 30 pro Jahr als Receiver. Das ist Top 5 wahrscheinlich.
Top Gehalt, ja, Top 5. Ja,
natürlich Freddy, highest paid Linebacker.
Highest paid Linebacker in the league.
Purdy ist, glaube ich, ist auch jetzt mittlerweile Top 5 mit 53 Millionen pro Jahr. Kittle, höchstbezahlter Tight End im Game. Und dann Nick Bosa ist er auch top? Ist er auch der höchstbezahlte D-End? Also
ich glaube,
Top 3.
Top 2 oder 3. Ja, er ist nicht
mehr der Max Crosby ist höchst.
Max ist, glaube ich, der höchste. Ja.
Aber schau dir das mal an, Alter, das, was da einfach für ein Investment drin ist. Aber was ich auch einen ganz guten Punkt zu deinem Ding finde, jetzt, if he wanted to, he would. Schau mal, was die für ein Mess hatten letztes Jahr. Mit Ayuk war set out und Trent Williams war hold out und es war einfach so ein Hin und Her, also es ist einfach Drama. Und dieses Jahr haben sie gesagt, ey, wir machen dieses Game nicht mehr, einfach diese Messiness und haben ihre Jungs, boom, early on, before Mandatory Minicamp, before Camp alles, lock him down, kein Stress und wir gehen alle in die Season, jeder weiß, wo er steht und wir sind ready to roll, Alter, wenn die Saison anfängt.
Ja, ich glaube, das ist ein Riesen, wenn die 49ers den Erfolg haben, den sie sich erhoffen und den sie mit dem Roster eigentlich auch haben sollten, dann hoffe ich, dass es ein bisschen eine Message sendet an viele der anderen Franchises und auch an viele anderen GMs, einfach wie du Business machst. Josh Jacobs war auf Podcast-Tour bei, ich will jetzt nicht sagen die Konkurrenz, aber bei Bossin' with the Boys, Will Compton, sein Podcast, die Jungs in Nashville.
War krasser Talk, ich habe den gesehen. Alter,
Josh krasser Jacobs, Talk.
Also hat schon, Alter,
Wisdom. Krasser Talk. Wir machen hier nicht gerne Promo für andere Podcasts, aber wenn ihr euch eine Podcast-Episode reinziehen wollt, neben dem Game Changers Podcast, Bossin' with the Boys mit Josh Jacobs, war krass. Ich glaube, viele Leute kennen seine Story gar nicht. Also wie er zum Sport gekommen ist und so weiter, seine Kindheit war es nicht so leicht, aber was für mich da hervorgestochen hat, war, wie er über die Zeit gesprochen hat, eben wo ich auch bei den Raiders war, jetzt nicht auf einer sportlichen Seite necessarily, sondern auf der Business-Seite, wo eben von Tag 1, wo das neue Regime reingekommen ist, er ein bisschen sich disrespected gefühlt hat, ja, als Top-Rusher, einer der Top-Rusher in der Liga, die meisten Yards, seitdem er in die Liga gekommen ist. Mhm. Und das Front Office hat so ein bisschen sein Contract so gedragged. Also zuerst haben sie seine Fifth-Year-Option nicht aufgehoben und dann wollten sie keinen Deal machen und dann doch wieder. Und dieses Hin- und Her-Gezerre und belastet die Relationship natürlich von dem Spieler zum Front Office und dann per Extension auch von dem Spieler zu dem gesamten Coaching-Staff und von dem Spieler stückweise auch zum Rest der Mannschaft. Also nicht, weil er nicht das Beste für uns wollte. Ja, er ist hart gerannt. Ich meine, wir sind in dem Jahr für 1600 Yards oder sowas gerusht. Aber es tut einfach diese ganze Dynamik belasten. Dynamik, genau. Und wenn das einer deiner Leistungsträger ist, wenn es jemand ist, dem du den Ball, keine Ahnung, 30 Mal pro Spiel in die Hand drückst und wo der ganze Erfolg von deinem Franchise sozusagen darauf belastet, dass wenn dieses Stück wegbricht, du auf jeden Fall um einiges schlechter dran bist. Mhm. Ich glaube, dann ist es fast alles Geld der Welt wert, das vor der Saison, vor OTAs eigentlich noch geregelt zu haben, absolut, dass du eine normale Vorbereitung haben kannst, wo die Leute da sind und man miteinander arbeitet, miteinander redet, sich kennenlernt, weil das dir dann hilft, wenn es hart auf hart kommt, während der Season, wenn du mal ein Spiel verlierst, dass du den Zusammenhalt nicht verlierst.
Genau.
Wenn da schon so Risse drin sind im Vertrauen und sowas, diese Risse werden nur größer, wenn schlechte Sachen passieren, und schlechte Sachen passieren halt mal. Ich hoffe, das sendet eine Message, Mann. Ich hoffe, das sendet eine Message, dass du dich einfach drum kümmern musst, Mann. Ich meine, das ist, für mich ist es eigentlich logisch, ja. Und irgendwie ist dann doch immer noch mehr Geld da. Du kannst ja Verträge immer restructuren.
Irgendwo finden sie immer Geld, ne?
Irgendwo finden sie dann doch immer Geld, ja. Ja.
Nee, aber ich denke, der Vertrauensfaktor ist riesig, Mann. Dass du einfach, du willst natürlich gevalued werden. Du bist, vor allem wenn du einer dieser Leistungsträger bist und dann, und jeden Tag, jedes Game, alles, du gibst alles, was du hast. Du wirst da auf dem Feld sterben, und wenn das nicht so appreciated ist und du nicht den Dank zurückbekommst, natürlich, Alter, das bezieht sich negativ auf dich, und wenn du einer Leistungsträger bist, dann die anderen Leute, man merkt es ja auch im Team, so, weißt du?
Du merkst es,
die schleicht sich dann dort ein es ist echt tough, aber gleichzeitig muss man auch, denke ich, von der Business-Seite sich das Ganze anschauen und sagen, okay, wenn du so viel Geld investierst in jemanden, dann musst du eben auch, du musst halt wissen, dass du, okay, jetzt, du musst gewinnen. Also du musst natürlich auch diese Leistung jetzt bringen. Ne? Und vor allem auf der Running Back-Position, wenn wir jetzt mal bei Josh Jacobs bleiben, ist es halt immer so ein Ding, so, hey, rentiert sich das? Aber
das musst du natürlich entscheiden. Ich fand, er hat es im Interview sehr gut gesagt, weil er hat gesagt, what more did you want me to do?
Ja.
So, ich bin der Running Back mit den meisten Yards, seitdem ich gedraftet wurde. Ich war in dem ersten Jahr, wo ich da bei den Raiders war, war ich Rushing Leader. Ich wollte nicht mal, weil das sind ja die zwei Faktoren. Du hast ja die Zeit von dem Vertrag, wie viele Jahre tun wir zu dir committen. Genau. Und du hast den reinen Geldbetrag. Du kannst ja theoretisch, wenn du sagst, hey, diese Running Backs, wir trauen denen nicht so, wie langfristig die unterwegs sind, einen kürzeren Vertrag machen und dann einfach mehr Geld reinpumpen kurzfristig, wo du dann dieses Geld aber auch natürlich schneller, du bist die Situation schneller los, du bist nicht 5 Jahre an die Person gebunden,
find ich
du machst einen 2-Jahres-Deal für einen großen, fetten Betrag und wenn es dir nicht passt, weil nach den 2 Jahren hast du auf jeden Fall den letzten Saft rausgedrückt und dann kannst du dich nach einem neuen Running Back umsehen. Aber ich glaube da, ich weiß nicht, da sind viele von diesen Front Offices, glaube ich, zu weit von ihrer Zeit als Spieler oder von den Spielern entfernt, um zu verstehen, dass es, klar, das ist alles nur Business auf deiner Seite, aber dieses Business beeinflusst die Relationship. Niemand kann das trennen, und besonders nicht ein Spieler, der seinen Körper jedes Wochenende da draußen aufs Spiel stellt.
Hast du jemals, und ich bin ganz ehrlich, ich habe das nie wirklich so mitbekommen, aber ein Spieler, der so Holdout hat,
yeah.
Wie ist das eigentlich, weil diese Relationship, das kann doch nie wieder wirklich repariert werden, weil ich denke, ich habe gehört mit Brandon Ayuk bei den Niners, der natürlich letztes Jahr diesen Holdout hatte, riesen Drama mit seinem Vertrag, dann doch noch gesigned wurde, kurz bevor der Season, und dann natürlich ohne Training, ohne eine wirkliche Vorbereitung in die Saison ist und dann, ja, natürlich dich die Leistung gebracht, die jeder von ihm erwartet hatte, und dann sich im Endeffekt verletzt und das Kreuzband gerissen. Aber ich habe und dann auf einmal diese Offseason sind diese ganzen Trade-Rumors kommen auf einmal. Weil ich denke, sowas ist auf jeden Fall, das bricht ja so ein bisschen das Vertrauen zwischen den beiden Parties. So. Weißt du, du wolltest nicht, du wolltest, dass wir dich traden, jetzt haben wir dich doch gezahlt, aber du bringst nicht die Value, die wir erwartet hatten, und dieses ganze Hin und Her. Und ich glaube nicht, dass man das jemals zu 100% wieder reparieren kann.
Ich glaube, also es geht vielleicht, aber du brauchst dann besondere Leute. Du brauchst wirklich einen Head Coach oder einen GM, der sich außerhalb des Gebäudes oder außerhalb des Football-Kontextes versucht, die Relationship zu reparieren. Ja, dass man, dass die golfen gehen, dass man sich ausspricht und sowas wirklich, und dann wirklich reinen Tisch macht, aber wenn man Business as usual, so wenn wir, ja, wir haben deinen Vertrag extended, aber dann sehen wir dich erst wieder, wenn Spring Workouts oder sowas anfangen und in der, wenn wir in der Zeit nicht reden und es einfach nur so, ja, it is what it is, von der Relationship ist, dann wird es, also es wird nicht mehr so sein wie davor. Das auf keinen Fall.
Nee, es ist interessant, Mann, auf jeden Fall. Ja. Aber ja, zurück zu den Niners. Ich denke auf jeden Fall, dass sie dieses Jahr das genauso gehandelt haben, wie sie das machen hätten sollen. Lass kurz über Brock Purdy reden. From Mr. Irrelevant, dem letzten Pick im 2022 NFL Draft, zu jetzt einer der highest paid Quarterbacks in der Liga. Hat natürlich ein krasses Resume. Zweimal in NFC Championship, einmal NFC Championship gewonnen, im Super Bowl knapp gegen die Chiefs verloren. Also er hat natürlich in seinen 3 Jahren in der Liga, 3 Jahre als Starter, also auf jeden Fall einiges hingelegt. Aber was hältst du davon? Denkst du, es ist verdient? Also wenn man jetzt sich mal das Quarterback-Ranking anguckt, also einfach rein von den Zahlen her, habe ich mir hier die Nummern, wo habe ich das? Einfach nur zur Erinnerung, also Dak Prescott, highest paid mit 60 pro Jahr, Josh Allen, Trevor Lawrence, Josh Burrow und Jordan Love machen alle 55 Millionen pro Jahr. Tua ist 53,1, Jared Goff ist 53 und dann Brock Purdy mit auch 53. Und hinter ihm Justin Herbert mit 52,5 und Lamar Jackson 52. Vom wo er jetzt eingestuft ist, was hältst du von der? Denkst du, das war richtig so oder was hältst du davon?
Ja, ich denke 53 Millionen.
Kann man nicht merken.
53 Millionen kann man schon machen, ne?
Yeah.
Nee, ich finde, es ist ein faires Assessment. Ich meine, natürlich, zum einen, ich glaube, er wird noch einiges an Geld machen auf der anderen Seite von seiner Karriere mit dieser Story einfach, ach, weil das von Mr. Irrelevant zu Starting Quarterback ist nicht easy. Mhm. Aber ich glaube, gleichzeitig ist natürlich vielleicht auch ein bisschen mit eingepreist, dass er halt nicht irgendwie so der große Playmaker ist, so ein bisschen so als System Quarterback eingestuft.
Ja.
Muss aber auch nicht schlecht sein. Muss gar nicht schlecht sein. Weißt du, lass ihn mal den Erfolg haben, den die 49ers sich erhoffen, wenn in den nächsten 3-4 Jahren irgendwo für die eine Championship oder sowas mit drin ist oder sie einfach weiter so erfolgreich sind, wie die 49ers ja die letzten Jahre gewesen sind. Einfach, dass sie konstant immer wieder im Championship-Game spielen oder sowas.
Ja.
Ich glaube, dann bist du sehr, sehr happy, wenn du einen erfahrenen System-Quarterback hast, der einfach die Offense spielen kann, die du haben möchtest. Also ich glaube, das ist ein faires Acknowledgement zu, was er erreicht hat bis jetzt mit einem talentierten Roster. Und ich glaube, er hat, wenn er in dem System weiter drin bleibt und weiter so erfolgreich ist, kann er das Ganze ja für Jahrzehnte weitermachen, wie ein, keine Ahnung, Tom Brady oder sowas.
Ja, nee, also bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich weiß nicht, ich gucke mir diese Liste an. Ich denke, es hat doch einiges mehr erreicht wie Tua, würde ich sagen. Jordan Love, viel Hype, aber hat auch nicht viel gerissen. Trevor Lawrence ist ein bisschen suspect für mich auf dieser Liste mit 55 pro Jahr, der wirklich. Also sehr, sehr average. Ich würde jetzt nicht average sagen, er ist ein guter Spieler. Er hat ein below average Team und Talent und Roster um sich rum, viele. Aber trotzdem, er hat noch nichts gerissen. Ich hätte ihn wahrscheinlich vom pro Jahr Einkommen, hätte ich ihn wahrscheinlich über Trevor Lawrence gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wobei, ich sage ehrlich, wenn du diese Liste anschaust, du merkst aber auch, dass was du reißt, nicht der einzige Faktor ist, in wie viel du bezahlt wirst. Ja. Was war der erste Name, den du gesagt hast?
Dak. Dak mit 60 Millionen pro Jahr. Point made. Yeah. Nee, es ist, was es ist. Ich meine, dann ist natürlich Josh. Ist halt, Trevor ist, ich denke, viel Hype. Joe ist natürlich Hype. Jordan Love ist einfach nur Ceiling. Potenzial ist riesig. Ich denke, Leute stecken Brock Purdy ein bisschen in eine Schublade, wo du sagst, hey, ja, wie zu deinem Punkt, er ist ein System-Quarterback, er kann eine Offense gut rennen, aber er ist keiner, der jetzt so Games so übernimmt und alleine so wie ein Lamar Jackson zum Beispiel das Game gewinnen kann. Ja, kann man ein Argument für machen, aber trotzdem, im Endeffekt, Alter, das Resümee und was du erreicht hast und wie Erfolg du hattest, ich denke, es ist auf jeden Fall ein riesen Faktor.
Bro,
ja, aber trotzdem, wie gesagt, man kann nicht meckern über 53 Millionen pro Jahr.
53 fair gestampt, nehmen wir mit. Ja. Gut gemacht. Shoutout an ihn. Wo du gerade Jordan Love gesagt hast, auf Netflix gibt es eine Dokumentation über Brett Favre. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland Untold gibt. Untold ist bei USA Netflix ein Format. Ansonsten holt euch ein gutes VPN und schaut es mal an. Untold erzählt Geschichten aus dem Sport, Stories aus dem Sport, die Background-Story dazu. Beispiel, wo Gilbert Arenas und dieser andere Basketballspieler Pistolen im Lockerroom dabei hatten und mit Pistolen aufeinander gezeigt haben. Das war eine Riesen-Story. Boom, boom. Diese Dokumentation zeigt jetzt Jahrzehnte später, was aus denen geworden ist, was passiert ist, etc. Es gibt das Ganze über Brett Favre. Brett Favre, wer ihn da draußen nicht kennt, Quarterback-Legende von den Green Bay Packers aus Mississippi in den tiefsten Südstaaten, Dschungel, nach Green Bay gekommen, dort Quarterback-Legende geworden, hat den Super Bowl einmal gewonnen. Und dann kamen ein paar Storys raus über ihn, die jetzt nicht gerade die besten waren, dass er sich an wirklich jegliches weibliches weibliche Mitarbeiter rangemacht hat, auch Grenzen nicht eingesehen hat und so weiter, Karrieren kaputt gemacht hat auf seinem Weg da durch die NFL. Ja. Aber dieser goldene Schirm des Quarterbacks sein, so Super Bowl Champion, hat ihn immer beschützt dafür. Mhm. Bis jetzt im Retirement, wo jetzt im Retirement noch das i-Tüpfelchen zu der ganzen Story rauskam, wo er von irgendwie einem Mississippi Retirement Fund das Geld umgeschleust hat, um an der Highschool, wo seine Tochter irgendwie am College, wo seine Tochter Volleyball spielt, denen eine neue Volleyball-Arena zu bauen oder sowas.
Also, krass, ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass der so ein bisschen Embezzlement da war.
Ja. Irgendwie 8 Millionen mal kurz aus dem Pensionsfund rausgezogen, dafür 5 Millionen in das Volleyballprogramm geknallt und irgendwie noch 3 Millionen in die eigene Tasche oder so. Also ganz, ganz krass.
Was macht der denn jetzt? Wurde der verurteilt dafür oder was?
Nee, also die alle beteiligten Leute in diesem Ding wurden verurteilt und investigated, aber er wurde nie investigated oder verurteilt.
Krass.
So.
Heftig. Aber er kämpft doch auch gesundheitlich mit irgendwas, ne?
Ja, glaub Parkinson's. Das kam halt raus während dem ganzen Ding dann und sowas. Und ich glaube, deswegen.
Ja, das Ding, und du weißt, was ist das Shield, ey? Der NFL Shield ist das
Shield. Das Shield, aber ich finde, du musst noch tiefer reingehen. Was passiert mit Leuten, die Quarterback spielen in Green Bay? Was ist da oben los? Weil du hast es, als ich die Dokumentation angeschaut habe, dann mit ihm war irgendwie immer das Ding, die letzten 5 Jahre von seiner Karriere war immer so, okay, tut er jetzt retiren, tut er nicht retiren? Und es war so eine riesen ESPN-Story jedes Jahr, oh, er spielt doch nochmal ein Jahr oder nein, er retired, dann kam er zurück aus dem Retirement und dann schau seine Nachfolge an. Aaron Rodgers, selbes Spiel irgendwie. Sind jetzt mittlerweile fast im Trainingslager angekommen und ist immer noch irgendwie so, ja, vielleicht kommt er, vielleicht spielt er, vielleicht spielt er nicht. Er macht erstmal Urlaub, er macht erstmal Ayahuasca-Kur oder so. Ich weiß nicht, was da oben in Green Bay abgeht, aber irgendwie, wenn du ein Green Bay Quarterback bist, dann
Jordan Love aufpassen, ey.
Wir müssen auf ihn aufpassen, ey.
Ich habe ihn da letztens kennengelernt, da in New Orleans am Super Bowl. Ich habe eine NFL-PA-Party kennengelernt. Korrekter Typ.
Ah, ja, stimmt, wir haben ja kurz mit ihm geredet.
Ach, du warst auch da, ja klar.
Ja. Hast du irgendwie Anzeichen gesehen? Hast du irgendwas?
Noch nicht. Er ist wahrscheinlich noch gar nicht bewusst, was die versuchen mit ihm zu machen.
Green Bay Packers Quarterback-Programm, Digga. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Film, ja.
Oh, sheesh.
Ja, ey, schaut es euch mal an, wenn es euch kein Begriff ist. Brett Favre, Untold auf Netflix. Und vielleicht dann dementsprechend direkt hinterher Aaron Rodgers, Enigma heißt seine Dokumentation.
Ja, Enigma, die ist auch krass. Ja. Die ist cool.
Dann könnt ihr mal sehen, was mit diesen Quarterbacks in Green Bay passiert.
Absolut. Okay, was haben wir noch? Wir haben George Kittle noch ganz kurz. Sheesh, Alter, 4 Jahre, 76 Millionen. Was denkst du, wie viel? Natürlich, George ist der Leader, ist einfach ein Riesenface. Ganz ehrlich, ist ein Face of the League. Ja. So, wie glaubst du, wie viel das damit zu tun hat, dass er auch noch gezahlt wurde? Dass er einfach dieses, er packt halt auch Leute in die Sitze rein, weil er so electrifying ist. Weil er halt auch als Personalität, auch als Fernseher, das ist einfach so Entertainment-Faktor, bringt er halt auch noch außerhalb von seiner
Er packt Leute in die Sitze, aber ich sag dir, die letzten Wochen viel Film von ihnen gesehen, weil 49ers ist eins der besten Wide-Zone-Teams, also Wide-Zone-Blocking-Teams sind wahrscheinlich in der Liga.
Ja.
Und er macht es auch einfach echt gut.
Ja.
Du hast in der NFL viele verschiedene Art und Weisen, wie du deinen Job machen kannst. Ja, du kannst mit physischer Kraft gewinnen, Talent, Speed etc. Und ich glaube, er ist halt so ein Spieler, der über die Jahre entdeckt hat, wie er seinen Job immer noch auf einem Elite-Level machen kann mit den Restrictions, die er übers Alter hat. Ja. Oder du siehst ihn Woche für Woche da draußen mit sehr, sehr gutem Blocking, obwohl sein Arm in der Schlinge ist und Ellenbogen in der Schiene und das andere Knie in der Schiene und sowas. Das heißt, diese Reliability, diese Konstanz, dieses Vertrauen, das er halt auch von den Coaches genießt, es ist schwer, sowas gehen zu lassen, weil das auch den Standard für den Rest des Zimmers setzt. Wen auch immer du mal als Replacement haben willst für ihn, du hättest, glaube ich, gerne, dass er ein Jahr unter ihm lernt.
Ja.
Weil da einfach so viel Knowledge da ist, dass du, glaube ich, nicht ihn einfach gehen lassen willst, ohne dass du schon deine nächste Antwort gefunden hast.
Krass. Ja, das ist ein krasser Moves. Take, Mann. Das ist aber ein echt krasser Take, weil du vor allem, du weißt ja genau, worauf du gucken musst bei ihm und so. Und das ist so, dass er eben, und ich finde, das ist ein krasser Punkt mit dieser Zuverlässigkeit. Weil wenn ich eins weiß, das ist das George, der fightet durch alles, egal.
Ja.
Also was weh tut, ist egal. Ich bin da für meine Teammates. Sobald ich laufen kann, solange ich einigermaßen 50% meinen Job hinkriege, bin ich auf dem Feld und bin für euch da. Weißt du?
Ja.
Okay, das ist krass. Ja, nee, bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ich denke, das zusammen mit der Vocal Leader, der er ist und trotzdem der Game Wrecker, den er immer noch sein kann, auch im Receiving Game, weißt du? Ich denke, das sind einfach Faktoren, Alter, die ihn auf jeden Fall sehr verdient jetzt in
der Liga. Das ist eine Sache mit diesen Tight Ends. Kittle, Kelsey, Gronkowski.
Mhm.
Die Jungs waren jetzt nicht die Tight Ends mit der schnellsten 40-Yard-Dash-Zeit. Mhm. Oder die einfach den athletischsten Move. Vielleicht am Anfang von ihrer Karriere, auf jeden Fall. Ich will es nicht so darstellen, aber gegen Ende oder jetzt auf die Länge der Karriere wird es nicht unbedingt athletischer, Jahr über Jahr.
Ja.
Aber du merkst halt, da ist ein Know-how da in, wie ich frei werde. Wie kann ich mich dem Quarterback anbieten auf eine Weise, dass der Ball mich findet.
Mhm.
Und Probleme für so eine Defense erzeugen. Und das ist schwer, das zu ersetzen, Mann. Weil das ist was, das kannst du nicht in einem Jahr oder zwei lernen. Weißt du, ich meine, das sind diese Tausende an Reps in dieser Liga, dass du genau weißt, ey, okay, so nutze ich. Es ist eine Seite, das ist eine Sache, eine Tendenz bei einer Defense zu erkennen, das ist eine andere, die auch ausnutzen zu können.
Absolut.
Und das Know-how zu haben, wie ich die ausnutze. Und ich glaube, da ist so ein reliable Tight End halt ein Quarterback sein bester Freund.
Absolut. Ja, ganz kurz, du hattest vorhin schon angesprochen. Jetzt, wir haben 8 aus 10 highest paid players oder 8 von den deren Spielern sind in der Top 10 ihrer Positionsgruppen. Was heißt das denn genau für die Niners? Also wie lange glaubst du, ist dieses Window noch offen? Weil die haben nach letzter Saison, sehr enttäuschende Saison, 6-10, Playoffs verpasst, die Jahre davor natürlich sehr erfolgreich gewesen. Was denkst du, das ist natürlich eine Win-Now-Mentalität, oder?
Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall, weil du hast im Football immer so eine Phase, selbst wenn du dein Coaching-Staff relativ konstant halten kannst, dann muss so eine Dynasty, so eine Welle an Spielern, die du hast, musst du irgendwann reloaden, musst du irgendwann neu aufstellen. Also die längste Dynasty, die wir bis jetzt in der NFL gesehen haben, New England Patriots, für 20 Jahre on top gewesen. Aber alle 5 Jahre, alle 6 Jahre hattest du eine neue Dynasty. Ja? Du hattest die erste Welle, Teddy Bruschi, Vrabel, diese ganzen Urgesteine. Irgendwann war eine neue Welle da. Du hattest Gerard Mayo etc. Dann irgendwann war eine neue Welle da. Du hattest Hightower und sowas. Und ich glaube, ein erfolgreiches Franchise schafft es, dass diese Wellen, dass da zwischen den, dass das Down von der Welle kurz ist und dass viel Overlap da ist. Mhm. Also, dass du viel vielleicht Spieler hast, die was gut war in der ersten Welle weitergeben können an nächste Generation und sobald die dann anderen anknüpfen kann, bist du wieder recht schnell oben, ohne zu viel Dip zu haben. Mhm. Für die 49ers kommt jetzt, glaube ich, eine Phase, wo, hey, du hast deine Urgesteine noch. Du hast deine Urgesteine noch, die bei dem Super Bowl da dabei waren, den du knapp verloren hast, die im Championship Game da dabei waren, dass du knapp verloren hast, die aber wissen, wie man gewinnt. Mhm. Und wenn du deren Leadership jetzt mit frischem Blut unterstützen kannst, das von diesen alten Meistern noch ein bisschen das Ganze lernen kann, hey, was heißt es, ein 49er zu sein, ja, dann hast du eine Chance mit dem jungen Quarterback, den du hast, dass das Fenster auch noch weiter offen bleibt. Ja, klar, aber klar. Ich glaube, was diese Core angeht, da ist die Zeit jetzt.
Ja,
da ist die Zeit jetzt, auf jeden Fall.
Ich gebe den 2, maximal 3 Jahre, Mann. Das ist das Window, Mann. Weil du sagst zu deinem Punkt, das ist so krass, weil du musst, ich denke, gute Teams haben ihre Pillars, also ihre Main-Spieler, aber gleichzeitig sind die sehr gut dahinter, neue Spieler nachzubringen und zu entwickeln und weißt du, developing. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann und so viel investierst in wirklich diese paar Leute und das nicht funktioniert in diesen 2 Jahren, 3 Jahren, was du hast in dem Fenster, danach bist du halt absolut dann im Keller, was deine Finanzen angeht und kannst ja halt keine Spieler mehr leisten, so weißt du. Also, ja, wird interessant, aber ich denke auf jeden Fall, ich denke, die haben eine Chance. Ich denke, die haben auf jeden Fall ein bisschen Blut geleckt, und auf jeden Fall, was letztes Jahr passiert ist, wollen sie so nicht auf sich sitzen lassen.
Ich glaube, es ist allgemein ein underrated Faktor des Erfolgs in der NFL, ist, wie gut bist du darin, einfach junge Spieler zu finden, die über ihrem Potenzial performen.
Genau.
Diese Breakout-Kandidaten, ja, die du halt für die ersten 5 Jahre günstig zur Verfügung hast.
Yep.
So, und weißt du, wie viele rohe Diamanten kannst du finden?
Dein Headcoach, Bruder, ich sag's dir, es ist Nico Ryans, Digga, er ist ein Developer, Mann. Der Junge findet diese Diamonds in the Rough. Ey, Fred Warner war kein First-Round-Pick. Er war ein Drittrunden-Pick. Er war nicht mal ein Mittellinebacker. Er hat Nickel gespielt im College. Er war Nickel, Sam Linebacker, aber er hat viel außerhalb der Box gespielt. Er war ein langer, schlaksiger, athletic, tall Nickel im Endeffekt. Dritte Runde. Was? DeMeco Ryans hat gesehen, er hat Potenzial, den packen wir in die Mitte rein. Und wenn du wüsstest, was DeMeco an Hours und Hours in diesen Jungen rein investiert hat. Er hat immer nach dem Practice geblieben und zusammen Film geguckt, noch Drills gemacht, also die ersten 2 Jahre. Und Alter, Fred war so overwhelmed, Alter, der hat Calls verkackt ständig, aber er hat halt immer weitergemacht. So, ey, du bist okay. DeMeco hat den Jungen so entwickelt. Dre Greenlaw, jetzt wurde gepaid, diese Offseason von den Broncos. Was weiß ich, was er bekommen hat, 40 Millionen. Dre Greenlaw, du weißt, was krasser Linebacker. Fünftrunden-Pick aus Arkansas.
Fünfte Runde.
Aziz Alshire. Freaking Vocal Leader der Houston Texans, Alter. Team Captain, alles. Undrafted, Free Agent. 49ers. DeMeco Ryans hat den Jungen entwickelt. Ich sag's dir, Mann. Ich sag's dir,
That's real.
Spieler finden geht und die zu entwickeln und das Beste aus denen rauszuholen, Alter. DeMeco Ryans, Alter, ist the man.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Ding davon, diese Spieler zu finden, die Relationship aufzubauen, sie zu entwickeln und sie dann irgendwann auch zu bezahlen. Also ich meine, wir können direkt reingehen an das Thema anknüpfend. Die Bengals haben eine Situation, wo sie gerade ihren Quarterback und seine 2 Lieblingsreceiver bezahlt haben. Sie haben jetzt den Leading Edge Rusher in der Liga, Trey Hendrickson, würde ich sagen, der gerade auf Holdout-Tour ist sozusagen, weil sie nicht mit ihm arbeiten, was seinen Vertrag angeht.
Ja.
Sie haben da dazu kommt dieses Jahr im Draft mit ihrem ersten Pick einen Edge-Rusher gedraftet, was ja eigentlich sozusagen anläutet, so wie, hey, du kannst dein Holdout zwar machen, aber wir haben uns eigentlich die Zukunft gerade gedraftet, genau. Du bist hier raus. Jetzt ist aber so, dass dieser Draft-Pick auch seinen Vertrag noch nicht unterschrieben hat. Weil sie ihn auch Nickel und Diamond um seinen ersten Vertrag. Genau das Gegenteil der 49ers-Situation. Mhm. Wie glaubst du, geht die Nummer aus für die Bengals dieses Jahr?
Das ist tough. Ich glaube, da war ein bisschen Money-Mismanagement im Spiel. Die haben einfach, ich glaube, es ist fast über 30% oder 40% des kompletten Team-Salary-Caps an drei Spieler verschwendet. Nicht verschwendet, aber ausgegeben. Natürlich, du musst deinen Quarterback bezahlen, führt nichts drumherum. Jamar Chase hat es verdient. Aber du hast nicht normalerweise zwei high-paid Receiver, die beide...
Higgins.
Higgins, was Higgins? Macht der? Der macht doch auch fast 30 Millionen, oder?
Er macht ein gutes Stück. Ich kann es mal kurz googeln. Er macht ein gutes Stück.
Was halt einfach ein bisschen echt Money Mismanagement ist. Und jetzt, ja, diese ganze Trey Hendrickson-Geschichte, du musst deinen Superstar auf der Defense zahlen, Alter. Was der die letzten zwei Jahre, ich habe einen Buddy im Team, Logan Wilson, das war mein College.
Oh, real quick, T. Higgins, 4 Jahre, 115
oh
Millionen.
Oh, Lord, was? Also fast 30 Millionen, was ist das?
Ja,
also 28 oder was. Aber nee, ich habe einen ehemaligen Teammate vom College, der bei den Bengals spielt und sagst, Trey bedeutet alles für deren Defense, Alter. Der macht alles, was. Mhm. Der ist ein krasser Game-Wrecker. Ja. What else can he do? Was ist so?
Exactly.
Er ist auf einem Level mit Max Crosby. Und dann das, ich habe gehört, der letzte Vertrag, den sie angeboten haben, war 28 Millionen. Ja, 28 Millionen ist krass viel Geld. Aber du musst trotzdem halt auch sehen, so hey, ich mache genau, was der höchstbezahlte D-End in der Liga macht. Warum bin ich nicht dasselbe wert? Weißt du, und dann musst du ab und zu einfach für dich selber stehen und deinen eigenen Wert wissen. Und dann sagen, hey, nee, also läuft es nicht.
Ja, und nicht
Sinne,
nur das.
In dem Sinne verstehe ich einen Holdout auch. Weil das ist einfach nicht, weil es einfach nicht richtig ist, weißt du?
Ja. Also wie mich als Spieler kann ich immer so sagen, ich war bei diesen Holdout-Situationen, die ich gesehen habe, eigentlich immer nie sauer auf den dementsprechenden Spieler, sondern einfach auf das Front Office, weil du meistens den Wert von den Teammates von dir, die wirklich den Holdout machen, halt auch selber kennst und erkennst und weißt, dass hey, dieses Geld ist findbar. Du kannst dieses Geld finden. So. Das ist nur, es gibt irgendeine Strategie, die haben, irgendwas für die nächsten zwei Jahre, müssen die den bezahlen und dies, das, dass sie es jetzt nicht machen wollen. Ist mir unverständlich. Gerade diese mit Trey Hendrickson, Mann, du hast bei denen die Statistiken von der Defense in allen Kategorien sind gute 20% oder sowas schlechter, wenn er nicht auf dem Feld ist.
Ja. Crazy, Mann.
Hey, wie viel ist dir wert?
Was ist ein paar extra Millionen ist für eine Franchise auch nichts. Es ist einfach so, weißt du?
Ja. Oder wenn du als Owner wirklich halt nicht die Kohle hast, dann musst du halt vielleicht überlegen, das Ding zu verkaufen. Also ich bin auch Owner, die Gehälter müssen gezahlt werden. Also das ist schon ein Problem. So, das
ich ganz ehrlich. Aber dann bin ich auch der Meinung, dass du fair mit deinem Spieler oder halt auch einfach offen mit deinem Spieler reden musst. Also hey, wir können uns dir nicht leisten.
Dich nicht leisten,
Und wenn du rausgehen willst und versuchen willst, getradet zu werden, versuchen einen Trade-Partner zu finden. Und das ist einfach, weißt du, das ist ja fair, das muss ja auf beiden Seiten einfach, wenn solange da offene Kommunikation da ist, dann ist es ja, dann ist es, was es ist, weißt du?
Ja.
Aber crazy. Cray, cray, cray. Alrighty. Community?
Ja, komm, wir gehen ein paar Fragen rein. Auf geht's.
Community, ihr seid am Start. Lass mich hier kurz in die Fragen reingehen. Alright, die erste. Wo sind wir? Darnell169 fragt, was denkt ihr, wird das Team sein mit dem größten... Mit der größten Überraschung dieser Saison, also das beste Team oder Überraschungsteam dieser Saison?
Also mein Geld ist immer auf meiner Mannschaft.
Aber das ist ja keine Überraschung, Mann. Die sind ja schon gut gewesen.
Okay, true.
Du musst jemanden, der so Baden auf der Division war und auf einmal jetzt gut wird diese Saison.
Okay, wer hatte die ersten Picks dieses Jahr?
der Quarterback.
Komm, weißt du was? Weißt du was? Ich gehe Titans, aber ich weiß nicht. Titans sind eine Situation, du hattest. Es ist für mich immer kritisch, wenn ein Franchise, ein GM oder ein Coach einen Quarterback draften lässt und dann den GM oder Coach im nächsten Jahr feuert. Und dann hast du einen Quarterback, der jetzt für Leute spielen muss, die ihn nicht gedraftet haben. So klar, die Titans haben das zwar gerade revidiert, die haben jetzt gerade wieder einen neuen Quarterback gedraftet, aber da ist einfach ein bisschen zu viel Turnover, glaube ich, drin im Front Office, Coaching-Bereich, dass da jetzt sofort was passiert. Ich glaube, Mannschaften, die Leute überraschen werden, ich könnte mir vorstellen, dass die Patriots Leute überraschen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Jaguars Leute überraschen werden. Also ich glaube, die werden gefährlich. So, die werden so eine Mannschaft, die, wo du wirklich, wenn du die spielst, dann musst du wirklich Gas geben.
Ja. Weißt du, ich denke, Mann? Ich denke, die Bears könnten okay sein.
Bears könnten okay sein, ja.
Ich glaube, weil die haben krass investiert in ihre O-Line. Ich glaube, Caleb Williams ist ein talentierter Quarterback, Alter.
Das ist ein gutes Take, Mark. Das ist ein gutes Take.
Alter, Ben Johnson, Mann. Du weißt, der Junge ist ein Offensive Genius, Mann. Ich glaube, die haben was, Alter. Ich glaube, die haben das Rezept, Alter, um gefährlich zu werden.
Willst du Spiels umdrehen? Wer glaubst du, enttäuscht dieses Jahr?
Boah, das ist auch sehr gut. Das müssen ja eine der Top-Teams vom letzten Jahr sein. Ja.
Glaubst du, zum Beispiel Detroit, glaubst du, Detroit schafft es nochmal an den Erfolg von letztem Jahr anzuschließen?
Ich glaube, die werden wieder gut sein. Ich glaube, die sind immer gut. Ja. Ich denke,
Vikings?
Ich glaube, Cowboys werden wahrscheinlich nicht so gut sein. Es ist so also bitter, wie es ist, Mann, weil ich sehe viele von den Jungs hier, Alter, trainieren und alles, aber es ist einfach, ich glaube, da ist viel Mismanagement dabei, Alter.
Ja, zu viele Fragezeichen.
Zu viele, Mann. Und da ist zu viel, da kommt zu viel Einfluss von oben.
Ja.
Da ist zu viel die Hand mit dem Spiel und zu viel, hey, du machst genau, was ich dir sage und das funktioniert alles nicht.
Ja. Ich glaube aber, insgesamt stehen wir vor einer ziemlich spannenden NFL-Season. Ja. Weil du hast viele bewegte Teile, du hattest viel Head-Coach-Turnover, du hast viele spannende Coordinator, die irgendwie Head-Coach-Jobs bekommen haben, neue. Du hast ein paar interessante Storylines, was Free Agencies und Draft und sowas angeht. Das heißt, du hast, glaube ich, eigentlich irgendwie in jeder Division so ein paar Storylines, die sehr spannend sind. Also AFC West, meiner Meinung nach, wird eine spannende Nummer dieses Jahr. Du hast den reigning Champion, den Chiefs, Raiders. Du hast Sean Payton, Broncos, die nach oben am Trenden waren, die letzte Season einen Quarterback gefunden haben. Du hast die Raiders mit Pete Carroll, mit Carroll als Head Coach und einem Quarterback. Das würde anders aussehen. Und gleichzeitig hast du eine Jim Harbaugh gecoachte Chargers, die immer noch Justin Herbert als Quarterback haben. Das
ist eine loaded Division, Mann.
Das wird auf jeden Fall spannend, glaube ich. So.
Ja.
Mann, du hast, glaube ich, einiges in diese Richtung gehen. Ja, du hast gut. Vielleicht achte ich auch ein bisschen viel halt einfach auf die AFC, aber AFC East, Patriots, neuer Head Coach, die Bills, okay, wie sieht es jetzt aus? Machen das jetzt endlich mal dieses Jahr Jets mit neuem Head Coach und in Miami die ganzen Fragezeichen um Tua und sowas. Also ich glaube, du hast dieses Jahr echt eine spannende Season.
Nicht North, AFC, was ist die mit den mit Browns, Ravens?
Ja, the North. North.
Das ist auch immer eine toughe Division. Ich denke, Browns sind vielleicht eins von den Teams, das wahrscheinlich leider Gottes wieder enttäuschen wird.
Ja.
Einfach weil.
Aber sie werden enttäuschen auf jeden Fall mit spannenden Headlines, weil wie geht die ganze Situation aus?
Auf jeden Fall mit
Quarterbacks, Joe Flacco oder wer macht es am Ende?
Lass mal drüber reden. Weil, ich weiß nicht, ob du ein bisschen mitverfolgt hast. Dylan Gabriel, er war der Quarterback für Oregon. Krasser Spieler, war echt ein guter Spieler. Ja. Dritte Runde von den Browns gedraftet, du denkst dir, ey, cool, Mann, geil, dritte Runde, solide. Zwei Runden später, Richard Sanders, der von vielen als First-Round-Pick gehandelt wurde, gedraftet nach dir. Wie würdest du dich als Gabriel fühlen, Alter? Was soll denn so? Du bist halt voll vergessen an dem ganzen Ding jetzt, weißt du?
Das ist schon top. Also, das ist schon top. Crazy,
Alter. Und dann vor allem hast du halt noch irgendwie drei andere Quarterbacks auf dem Roster.
Ja. Alter, also es ist schon eine toughe Situation.
Ja, ganz ehrlich, ich habe mich auch echt scheiße für ihn gefühlt, Mann, weil es echt schon assi ist. Die haben ihn halt einfach nur genommen, weil er halt noch available war in der fünften Runde.
Ja.
Ja, mies. Ja. Aber ja. Marcel Dabo Situation. Dazu
tough. Dein Take. Ja. Tough. Es ist was wir jetzt über die nächsten Jahre mehr sehen werden. Die International Rules für die NFL haben sich verändert. Jede Mannschaft kann einen International Guy auf dem Roster tragen. Mhm. Egal, wo der herkommt. Der muss nicht aus dem Pathway-Programm kommen. Das Pathway-Programm existiert trotzdem noch, aber sozusagen jede Mannschaft kann sich einfach ihren eigenen Pathway machen, wenn sie möchten.
Genau.
Dazu kommt, dass in dem Jahr, in dem ich
nee, ganz kurz dazu, mach Korrigur. Also wenn du in dem Pathway-Programm bist und dem Team zugewiesen wirst, ist dann dein Platz sicher oder trotzdem, wenn ein anderer internationaler Spieler kommen würde, könnte der trotzdem noch deinen Spot nehmen?
Ich glaube, in dem Fall ist dein Platz technisch gesehen sicher, aber ich weiß es nicht garantiert, Marc, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich glaube gerade ist es noch ein bisschen so Angebot-Nachfrage, die das Ganze regelt. Also dadurch, dass du nicht das größte Angebot an internationalen Jungs hast, nehmen die Mannschaft dann vielleicht den Pathway-Guy einfach mit rein. Aber du hattest eine Welle, die angefangen hat und immer stärker geworden ist, als ich gerade aus dem College zurückgekommen bin oder als ich gerade in die NFL reingekommen bin, 2019, an Jungs, die ans College gegangen sind. Ja, einige von denen sind jetzt schon draußen und sind schon in der NFL angekommen, aber das ist Jahr für Jahr immer nur mehr geworden. Ja, ich habe jedes Jahr mehr Jungs gesehen, wie sie ihre Commitments und sowas gepostet haben, bei großen Schulen jetzt unterwegs waren. Diese ganzen Jungs sind auch eligible jetzt für diese International Roster Spots.
Klar, ja.
Das heißt, du bist ein stabiler Spieler gewesen, vielleicht jetzt nicht der Top-Performer, vielleicht kein Draft-Pick oder sowas, aber du hast über 4 Jahre stabil gearbeitet am College, du warst vielleicht Starter oder sowas. Mhm. Was eine Mannschaft vielleicht macht, ist, dich als Free Agent zu signen, in dem Wissen, dass sie dich einfach auf dem International Spot parken können, zusätzlich zu den ganzen Jungs, die sie sowieso im Roster haben. Ja. Ich habe es letztes Jahr ein bisschen bei den Giants gesehen. Die Giants hatten auf diesem International Spot Jude, ich habe seinen Nachnamen vergessen, das fühle ich mich scheiße, Mac Edward, irgendwas Irisches. Also schaut an Jude als Kicker und hatten so sozusagen einen Kicker im Practice Squad als auf Backup-Basis, ich meine, der aber als International Guy natürlich nicht gegen den Rest von dem P-Squad gezählt hat, zum Beispiel.
Klar.
Ja? Das heißt, ich glaube, du wirst immer mehr Situationen sehen, wo es jetzt auch anfangen wird, dass sozusagen dass wirklich Competition geben wird für diese International Spots und dass halt eine Mannschaft dann vielleicht in einem Jahr diesen International Guy hat, aber dann gibt es vielleicht jemanden auf einer Position, wo sie ein bisschen mehr Depth haben wollen. Okay, dann gehen wir jetzt mit dem Tight End anstatt mit dem DB.
Genau. Krass. Ich meine, das ist ja dieselbe Situation gewesen bei Psycho, wo sie auch einen anderen
International Guy.
Genau, und ihn dann eben replaced haben und jetzt eben dasselbe mit Marcel. Wie glaubst du, wie wahrscheinlich ist das, dass die nochmal einen Spot finden? Also ich weiß auch gar nicht, ob jedes Team schon diesen Spot ausgefüllt hat oder ob Teams auch sagen würden, hey, egal ob international oder nicht, wir geben dir eine Chance, unser normales Team zu machen, weißt du? Oder ist es immer nur das Mindset so, hey, er ist international, den können wir auf diesen Spot parken. Also das ist so.
Ich glaube, das ist eben genau die Schwierigkeit. Ich glaube, wenn du dir mal Spielzeit erst erkämpft hast, wenn du mal einfach aktiviert wirst, dann hast du die Chance auch woanders in eine Situation zu kommen, wo du einfach competen kannst.
Genau.
Bestes Beispiel dafür, David Bader. David Bader wurde von Washington einmal aktiviert und hat darüber sich noch mehr Möglichkeit sozusagen verdient, einfach für einen Spot zu competen, ohne dass es jetzt irgendwie an internationale Situationen gebunden ist.
Ja.
Ich glaube, für die Jungs, die eigentlich immer nur in der Preseason gespielt haben, wird das Ganze schwerer sein. Ich glaube, die werden eher von der Mannschaft genommen auf Internationalbasis, so dass du dir im Trainingslager in der Preseason deinen Spot eben nochmal verdienen musst. Und ich glaube, da wird es schwer. Aber du hast da auch gesehen, dass die International Guys hin und her geschoben werden. Ich glaube, Maximilian Pfircher war auch, glaube ich, bei 3 oder sowas verschiedenen Mannschaften. Ach, halt krass, immer auf dem International Spot.
Okay, also es passiert schon. Okay, nice. Ja. Also da ist auf jeden Fall eine gute Chance. Okay, nice.
Also ich kann mir vorstellen, dass Dabo noch woanders landen wird. Ja. Ich glaube, es ist halt umso früher das passiert, umso besser, dass diese International Spots halt nicht alle voll sind.
Ja, ja. Ja, es wird mal interessant zu sehen, was da so der Prozentsatz ist, wie viele Teams wirklich diesen Spot gefüllt haben.
Ich glaube, es waren die meisten Teams letztes Jahr auf jeden Fall, weil du hast halt immer wieder halt auch Jungs, die halt einen nigerianischen Pass haben oder sowas, die dann auch sozusagen auf diesen Spots sind, auch wenn sie schon länger in den USA sind.
Das ist halt so ein bisschen so ein Loophole, zum Beispiel, wenn du einer bist, wenn vielleicht, so wie du zum Beispiel, doppelte Staatsbürgerschaft hätte. Wir haben nicht wirklich Platz auf unserem aktiven Roster, aber wenn du hier bleiben willst und diesen Spot auf dem International, sozusagen, wir haben da so ein Loophole, wo wir dich ein bisschen parken könnten für ein bisschen. Also schon
genau.
Klar, macht natürlich Sinn. Alright, ich würde sagen, wir nehmen noch eine mit. Oh, sheesh. Hier ein bisschen was zum Thema Recovery. Wo habe ich die Frage gerade gesehen? Mein Sohn ist 8 Jahre alt, spielt Flag Football. Sollte er schon Recovery machen? Soll ich mein Take dazu sagen?
Was sagst du? Ich sag dein Take. Du bist.
Für mich ist es ein absolutes No. Nein, Alter. Wann hast du denn mit Recovery angefangen? Alter, ich habe, bevor ich ins College bin, Alter, wusste ich nicht mal, was ein Cold-Tub ist, Mann.
Ja,
also ich hab... Alter, du bist noch flexibel, limbo, Alter. Lass die Jungs rennen, Alter. Es ist,
da habe ich kein Problem. Ich glaube, vielleicht, wenn du so als Angewohnheit oder sowas, als Gag irgendwie, wenn du in die Cold-Tub oder sowas jumpen will, sure. Yeah. Aber ich glaube, dass in dem Alter noch.
Da ist der Spaß so großen Unterschied macht. Ja, ja. Ich glaube, da willst du noch nicht zu sehr eine Routine. Das alles so ist noch so sehr ernst. Auf der Sperr. Genau, es wird zu ernst, es wird dann zu businesslike. Ich denke, es ist auf jeden Fall noch auf der Spaßebene in dem Alter. Und ich glaube nicht, dass es notwendig ist.
Ja, Mann.
Yes, sir.
Alright. Wrap it up. That's it. Das war es schon wieder für diese Woche. Es war mir aber eine Freude, Marc, wie immer. Live aus Houston. Hier live aus Houston dieses Mal. Danke an alle, die einschalten wie jede Woche, die immer dabei sind. Schaut an die ganze Game Changers Gang. Wir arbeiten hart daran, unser Programm für euch jede Woche zu verbessern. Das Beste, was ihr tun könnt, um uns zu supporten, ist tatsächlich die Folgen anhören, unsere Kanäle subscriben oder eine Folge mal mit einem Kollege teilen, wenn ihr was hört, was euch gefallen hat. Wie immer, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Peace. Okay.